Der Valentine dieses Jahr war schräg.
Ich, oder? Schön, dass du sagst. Also in jeder Form schräg.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hi Felix.
Wir haben uns eben schon frohe Weihnachten gewünscht.
Stimmt.
Anscheinend tun wir am 15. Wir können uns also jetzt nochmal frohes neues Jahr wünschen.
Du bist noch nicht so weit, aber wir, ja genau.
Aber es ist die zweite Folge im neuen Jahr. Unseren Hörern haben wir also schon mal ein frohes neues Jahr gewünscht. Ja, herzlich willkommen zur Influenza-Hölle. Ihr hört es schon. Heute ist der erste Weihnachtstag. Eigentlich wollten wir gestern eine Warten auf Christkindl-Folge machen, aber wir lagen beide malat da nieder. Vom gemeinsamen Gänseessen haben wir uns, glaube ich, bei der gleichen Familie die Influenza mit abgeholt. Liebe Leute, ich habe am Samstag, am Tag vor Heiligabend, beim Friseur, als ich mich setzte, die Maske aufgezogen. Und da sagte die Friseurin, war ganz irritiert, sagte, haben Sie Angst, sich anzustecken oder so? Dann sagte ich, nee, so, mache ich zu Ihrem Schutz. Ich bin ganz frisch. Und dann sagt sie, oh, das ist sehr, sehr nett. Machen wir nicht so viele Menschen.
Das stimmt.
Und sagt sie, ich habe schon seit Corona keine dreimal um eine Maske rumgeschnitten. Was ich erstaunlich finde, weil man sieht in der Bahn doch häufiger Leute und ich habe immer häufiger den Eindruck, dass es Leute sind, die andere Leute nicht anstecken wollen.
Ja, das glaube ich auch.
Also Leute, bleibt zu Hause, wenn ihr
krank seid.
Fall,
oder jemand krank ist.
Ja, genau, aber einer krank hat abgesagt, der Rest der Familie ist gekommen und alle, die um sich herum gesessen haben, bis auf die geimpft waren, interessanterweise, gegen Influenza. Meine Frau ist geimpft.
Ja.
Meine Tochter und ich, wir saßen rechts und links, meine Frau gegenüber. Meine Frau springt Weihnachten drumherum und versorgt die Malade Bagage.
Stimmt, wir saßen alle drum.
Ja, du auch. So, wollen wir mal würfeln?
Wollen wir. Du fängst an.
Oh, sehr schön. Bevor ich den Wein hole, sage ich mal ganz schnell, das hätte ich direkt vorher sagen können. Am 14. Februar wollen wir Blindflug live in Frankfurt machen. Genau genommen in Oberursel. Ich habe jetzt mit Max noch nicht alles abgestimmt bezüglich der genauen Uhrzeit. Es wird später Nachmittag sein. Wir werden also noch einen letzten ICE zurückkriegen. Wer abends Theaterkarten hat, wird das locker schaffen oder sowas. Ja. Wir werden sowas machen wie 16:30 bis 18:30 oder sowas. Wir werden das im Coffees, Brownies and Downies machen. Das ist ein Café, die eben dann um 16 Uhr zumachen oder so, dann umbauen und dann können wir anfangen. Und ja, das ist ein Café, ein integratives Betriebskonzept mit Menschen mit Down-Syndrom. Ja. Und ich habe Max gefragt, ist das nicht politisch inkorrekt? Und er sagt, weißt du, wenn du eine Tochter oder einen Sohn hast, der daran erkrankt ist, dann ist ja das sowas von völlig egal, ob Leute, die nicht betroffen sind, das irgendwie korrekt oder nicht korrekt finden. So. Also das heißt, er ist ein lieber und treuer und langjähriger Hörer, der das gemacht hat und zwischendurch seine Karriere auch ein bisschen unterbrochen hat, um das jetzt mal zu machen, bis man dann so richtig läuft, gemeinsam mit einem anderen betroffenen Vater. Haben die das mal angestoßen und wir haben gedacht, das ist doch ideal, wir machen es ein bisschen bekannt, die haben sowieso nicht wir können das Konzept mal vorstellen und wir werden einen Teil unserer Gage spenden, wir werden aber auch einen Teil behalten, weil wir werden extra nach Frankfurt kommen etc. Wir werden auch mal diesen gordischen Knoten mit der Frankfurter Weinrunde, mit der Blindflugrunde, die immer noch nicht getagt haben oder so teilgetagt haben etc., den werden wir unter allen, die vor Ort sind, hoffentlich lösen können. Und wir werden eine wahnsinnige Flasche mitbringen, die wir dann zu Charity-Zwecken ausschenken werden, denke ich. Also sowas, wo man für den Probeschluck mal 50 Euro bezahlt in die Kasse des Fördervereins, der bis dahin hoffentlich gegründet ist, sonst in die Kasse einer anerkannten Stiftung. Und das kann man jetzt schon sagen, das wird Giuseppe Quintarella. Quintarelli sein. Einer dieser wahnwitzigen, teuersten Amarones der Welt. Denn das ist genau der Wein dafür. Das ist ein Wein, den möchte man einmal im Leben trinken. Niemand schafft eine Flasche Amarone zu zweit. Reicht vollkommen. Und gleichzeitig kostet sowas, ich glaube 600 Euro oder so. Und da ist man dann also dann gut dabei. Das wollen wir dann machen. Da werden wir jetzt alles noch, jetzt kippt die Stimme. In der nächsten Folge, die ich schon produziert ist, weil sie mit Flo vor Weihnachten aufgenommen ist, werde ich einfach so einen Werbeblock machen und eventuell unterbreche ich an dieser Stelle auch, weil wir ja erst am 15. scheinen. Und werde auch noch mal ein paar detailliertere Sachen dazu sagen, so wo man Tickets kriegen kann, was es kostet und so weiter.
Ja, schnell ein paar Ergänzungen vom Schneidetisch unter blindflug-live.de oder dem Link, den ich euch hier in die Shownotes lege, findet ihr dann noch ein paar weitere Informationen. 59 Euro wird das Ticket kosten. Start wird jetzt 17 Uhr sein, sodass ihr rechtzeitig um 20 Uhr bei der Prunksitzung sein könnt oder wo immer ihr hin müsst. Es wird einen Rausschmeißerwein geben und drei Weine zur Probe. Nicht ganz volle Gläser, aber ich sag mal, so viel Wein, wie man in zweieinviertel Stunden trinken mag, wenn man anschließend noch einen Abend bestreiten will. Wir sind aktuell auf 30 Karten limitiert. Wie ihr an die Karten kommt, seht ihr dann auch entsprechend, wenn ihr auf den Link klickt, beziehungsweise die Seite aufruft.
Ansonsten, piep, war das vielleicht jetzt eben die Unterbrechung oder eben auch nicht. Und wir werden es auf jeden Fall rechtzeitig hinkriegen. Und selbst wenn ihr da schon Theaterkarten habt, ihr werdet es schaffen.
Und ihr könnt uns natürlich was schenken, ist ja Valentinstag.
Oh. Oh, guck mal. Let me be your Valentine. So, wir sind bei Sascha. Ich muss also mal schnell in die Küche.
Ja.
Mit den Gläsern und der Flasche.
Hätte ich stehen lassen können in der Küche. Nein. Ich muss die Tür ein bisschen zuziehen. Ich halte mir aber auch die Ohren zu.
Ja, das ist gut. So, wir trinken von Bodegas Vinícola Real aus der Rioja. 200 Monjes, also 200 Mönche. Blanco. Reserva 2011. Einen außergewöhnlichen Wein, dazu später mehr.
Dankeschön.
Ja, zum Wohle. Zum Cheers. Wohl. Ich war also gestern am Heiligen Abend nicht in der Kirche.
Wegen Niederlage sozusagen.
Wegen grippalem Effekt. Scheiße. Und der Idee, dass ich andere Leute nicht anstecken möchte. Meine Tochter hatte richtig Fieber. Für die war das sowieso ausgeschlossen. Und da fehlt mir dann immer ein bisschen was, weil ich gehöre zu den vielen, vielen Millionen Menschen, die Heiligabend in die Kirche gehen. Und ich gehe allerdings auch außerhalb der Feiertage. Zwar viel zu selten, aber ab und zu. Ja. Auch mal mit meiner Tochter spontan am Sonntag in die Kirche, wenn am Vorabend gar nichts war und man früh wach ist. Und das Wetter schön ist, dann geht man da mal rüber. Auf jeden Fall werden also viele von euch gestern, wenn ihr das jetzt hört, ist das schon 3 Wochen her, aber viele von euch werden gestern ja in der Kirche gewesen sein und werden dort ein Gebet gesprochen haben. Wir Christen sprechen ja unser Vater Unser. Und dieses Vater Unser ist ein Gebet, das auf die Bibel zurückgeht. Und wir haben jetzt auch muslimisch sozialisierte Menschen. Deswegen die Bibel hat 2 Bücher, das Alte und das Neue Testament. Im Neuen Testament geht es im Wesentlichen um das Leben Jesus und oder das Leben Jesu Christi. Und die Geschichte wird gleich 4-mal erzählt. Das ist der älteste Literaturwettbewerb der Menschheitsgeschichte. Es gab also mehrere Leute, die diese Story erzählt haben. Und die 4 Besten wurden ausgewählt, in dieses Buch reinzukommen. Das sind die Evangelien nach Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. Und in 2 dieser Evangelien steht ein Text, aus dem das Vaterunser, unser Kerngebet, sozusagen unsere Kernbotschaft, abgeleitet ist. Und zwar steht das bei Matthäus und bei Lukas. Und bei Lukas ist das etwas kürzer und es ist auch nicht ganz so spektakulär in einer Feldpredigt genannten Strecke. Und bei Matthäus in einem super wichtigen Teil der Bibel, nämlich in der Bergpredigt. Und da steht Jesus also auf einem Berg und es geht da um die Neuauslegung des Alten Testaments. Denn der große Unterschied ist der sozusagen für diejenigen, die das jetzt nicht wissen. Jesus ist auf die Erde gekommen und hat gesagt, so wie Gott im Alten Testament beschrieben wird, als strafend, fordernd, manchmal regelrecht rachsüchtig, da werden Leute zu Salzsäulen erstarrt und so weiter und so weiter. Das ist alles Quatsch. Und dann kommen eben diese Neuexegesen, das ist dann in der Regel mit ich aber sage euch. Und dann kommt eben die Geschichte Gottes Liebe. Und er liebt uns unbedingt und ohne Bedingungen. Er hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen und so weiter. So, und vor 500 Jahren hat ein Mönch namens Martin Luther die Schnauze voll gehabt, wie die katholische Kirche das ausgelegt hat. Denn die haben sehr zusätzlich noch auf den Satan gesetzt und Hölle und Fegefeuer und so ewige Verdammnis und so, obwohl Jesus doch genau das Gegenteil gesagt hatte, nämlich sagte, hey, ohne Vorbedingung werdet ihr geliebt und ich sterbe für eure Sünden und dann könnt ihr mit einfachem Bereuen sozusagen Gottes Liebe wiedererlangen. Und das Erste, was er gemacht hat, oder eine der ersten Sachen, die er gemacht hat, was ganz smart war sozusagen, damit die Leute sich ein eigenes Urteil bilden können, ist, er hat die Bibel ins Deutsche übersetzt. Und deswegen sprechen wir das Vaterunser in Deutschland nach der Übersetzung von Martin Luther. Und die Katholen haben zwar versucht, ihn um die Ecke zu bringen und alles auszuradieren, was er je gemacht hat. Als das aber nicht gelang, war dann irgendwie es doch billiger, seine Übersetzung zu nehmen, als eine eigene anzufertigen. Wir haben den gleichen. Das ist Zynismus, das stimmt. Es geht da darum, man hat sich irgendwann darauf geeinigt, dass man einen gemeinsamen Text hat, damit man auch gemeinsam ab und zu mal Gottesdienst feiern kann. Diese ökumenischen Gottesdienste, wenn Katholiken und Evangelien zusammen, evangelisch-lutherische Christen, ich sage mal Evangelien und Katholen, seid mir nicht böse, das ist nicht zynisch gemeint, zusammen feiern, damit sie dann das Gleiche sagen können. So, dieses Gebet, was also in der Bergpredigt steht, das kennt jeder, ich erzähle es trotzdem mal kurz, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, das ist die sogenannte Anrede. Und dann kommen die Bitten, unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dann kommt die Doxologie, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, es gibt ein Problem mit diesem Gebet, nämlich, dass die letzte Bitte keinen Sinn macht. Das erzählt euch jetzt nicht Altphilologe und Theologe Professor Dr. Felix Botmann. Das ist etwas, was man durchaus in 2 Minuten gegoogelt hat. Und vor allem aber, dieses Gebet ist auch geändert worden. Und das ist das Interessante. Wir haben also 500 Jahre lang diesen deutschen Text gebetet und im Spanischen, Italienisch, nein, nicht im Italienisch, im Spanischen, Französischen und auch im Englischen ist es immer das Gleiche. Und führe uns nicht in Versuchung, macht keinen Sinn, weil Gott würde uns nicht in Versuchung führen nach dem Bild, was Jesus gezeichnet hat. Er liebt uns, würde er nicht.
Ja.
Das ist das eine. Ja, das andere ist natürlich, wir gehorchen Gott und wenn, sag mal, er was macht, was uns jetzt erstmal komisch erscheint, dann gibt es ja immer noch diese, die Wege des Herrn sind unergründlich. Also wenn Gott hier erscheinen würde und sagen würde, Felix, ich lenke den Sascha ab, spuck ihm mal ins Glas. Und wenn er sich dann umdreht und sagt, hast du mir ins Glas gespuckt, dann lügst du ihm mal glatt ins Gesicht. Ne? Schön, Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen, wie der nächste fette Sünde, dich einfach mal so anzulügen. Aber wenn Gott das sagt, dann wird das schon irgendwas
Grund sein.
Genau. Oder wie Papst Franziskus es mal ausdrückte, Gott ist nicht für das Thema Versuchung zuständig, das ist bei uns ja der Satan. Den Satan haben wir bei den Evangelien abgeschafft, ja. Den ganzen Fegefeuerkrams. Also die Evangelien haben den bequemsten Weg in den Himmel, muss man
mal nur, ganz klar
sagen. Brauchst nur am Ende sagen, hey, was nicht so gut gelaufen ist, tut mir ein bisschen leid. Dann funktioniert das schon. Nein, ich will mich darüber gar nicht, ich möchte keine religiösen Gefühle verletzen, um Himmels Willen. Aber es ist schon so ein bisschen auf die Art und Weise zu verstehen. Also, führe uns nicht in Versuchung, macht keinen Sinn. Es kommt darauf an, wie man die anderen Quellen liest. Das große Problem ist, es gibt keine Urbibel, wo du sagen kannst, da ist sie und da ist die Übersetzung. Andere Übersetzungen gehen in Richtung, lass uns nicht der Versuchung anheimfallen oder je nachdem aus welchem Jahrhundert sie kommen, schütze uns vor der Versuchung, bewahre uns. Im 21. Jahrhundert würde man schon sagen, helf uns, dass wir keinen Mist bauen. So, also diese Bitte um Hilfe wäre schon wieder viel eher eine wahre Geschichte. Deswegen gab es eine tatsächliche Initiative in vielen Ländern, diesen Text zu ändern. Weil man hat jahrhundertelang etwas gebetet, von dem viele Leute dachten, das ist eigentlich Quatsch. Und du konntest aber nicht für dich sagen, dann bete ich halt und lass mich nicht der Versuchung anheimfallen, weil es wird ja immer laut gesprochen. Das Heiligste und Schönste an Heiligabend ist doch, wenn da alle stehen, du hast vielleicht noch so einen schönen alten gotischen Bau, da sind 800 Leute drin und sagen inbrünstig dieses Gebet auf. Leider sagen viele Leute das auch, weil sie es auswendig können und denken dabei Sachen wie, hätte ich mich noch rasieren sollen, bevor ich in die Kirche komme oder ich könnte mal wieder die Fingernägel schneiden, das geht ganz wunderbar. Auch ich habe mich schon dabei erwischt. Also hier geht es überhaupt nicht darum, mich über irgendwas zu erhöhen. Ja? Und dann kam tatsächlich unser erst in der Ära Papst Franziskus. Die Änderung dieses Gebetstextes in vielen Ländern der Welt. In vielen Ländern der Welt wird nicht mehr und für uns nicht in Versuchung gebetet. Und als Franziskus dann Deutschland besucht hat, hat ihn auch hier eine Initiative darauf angesprochen. Er hat gesagt, ja, er begrüße das ja sehr. Und dann haben die deutschen Bischöfe gesagt, ja, wir kümmern uns drum. Als er dann weg war, haben sie sich schnell, ganz schnell beerdigt mit einer meiner Meinung nach wahnsinnig fadenscheinigen Begründung. Allerdings gibt es auch Länder, in denen das wirklich deswegen nicht gemacht wurde, um diesen ökumenischen Gottesdienst zu retten, damit man eine gemeinsame Formel hat. Es gibt allerdings auch ein Land, ich glaube, es ist Frankreich gewesen oder die Schweiz, in dem sich diese Kirchen zusammen vorher hingesetzt haben und es gemeinsam geändert haben. Da beißt die Maus keinen Faden, aber man braucht keinen Doktor in Philosophie oder sowas, um zu wissen, dass dieser Text eine schlechte Übersetzung war, die dann immer weitergetragen wurde. Aber schon in irgendwelchen lateinischen Quellen so ist. Warum erzähle ich das eigentlich? Weil Weinsprache ist wie das Vaterunser. Da wird ganz viel hergebetet, ohne dass sich irgendjemand Gedanken darüber macht, ob es Sinn macht. Man kann das wunderbar laut aufsagen, wenn man über den Wein redet und dabei darüber nachdenkt, ob man sich die Fingernägel schneiden soll. Das ist extrem. Und es sind vor allem 3 Wörter, die für mich so ein bisschen dieses Führe uns nicht in Versuchung widerspiegeln. Und ich habe ja die Hoffnung, dass auch wir machen das noch nicht 400 Jahre, aber wir machen das jetzt wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, Goethe hat schon Weine geschrieben, 200-300 Jahre, dass wir auch da noch irgendwie auf die Idee kommen, das zu reformieren. Und es gibt auch einen ersten Anhaltspunkt, dass das vielleicht funktioniert. Die 3 Wörter, die ich schwierig finde, sind mineralisch, Frische und Eleganz. Über mineralisch müssen wir nicht mehr so viel reden, aber mineralisch macht mir Hoffnung, weil es tauchen an allen Ecken und Enden Artikel auf, die sagen, mineralisch ist Quatsch und ich höre das Wort tatsächlich immer weniger. Das ist schon mal sehr gut. Über frisch würde ich heute gerne reden. Ja. Und über Eleganz können wir dann vielleicht ein andermal reden. Ich habe seit einiger Zeit schon Probleme mit dem Wort frisch.
Sag ich frisch? Nee, ich sag nicht frisch.
Wir sagen alle frisch.
Ja, wir sagen alle frisch.
In verschiedenen Varianten sagen wir frisch. Und
okay.
Ich habe seit einiger Zeit angefangen, das zu reduzieren. Nicht erst seit dem Erlebnis, was ich jetzt schilder. Allerdings könnte das fast so wirken, als wäre es so. Ein Leser und Hörer sprach mich an und fragte, ob uns bei der Auswertung und Präsentation des Berliner Chardonnay Awards was durcheinander geraten ist. Denn wir würden bei dem Chardonnay Blauarsch von Milch, Blauarsch Reserve, auf die Frische abheben. Und er hätte eine andere Beschreibung gefunden, die sehr wäre, also im Bereich einer sehr großen Üppigkeit. Und der Wein hätte auch nur 5,2 Promille Säure und so weiter und so weiter. Und in unserem Spinnendiagramm hat er eine 7, was allerdings wenig ist, weil wir haben niemanden mit 6. Das ist schon im unteren Bereich. Die meisten haben 8. Das ist also schon, aber egal. Ich habe mir den Text dann angeguckt und habe festgestellt, der Milch Blauarsch Reserve war ja ein Late Release. Das war ein 2017er, der mit Abstand älteste Wein im ganzen Feld. Ja. Und der Text geht davon, spricht darüber, dass der Wein für dieses Alter noch enorm frisch ist. Und im nächsten Satz dann sogar, wir haben hier kaum Alterungsnoten, die in irgendeiner Form in der Blindverkostung eine Fährte legen, okay, dass das okay, jetzt der ja. 17er ist. Der Leser hat das anders verstanden, weil es Menschen gibt, die bei dem Thema Frische und Wein automatisch und immer an Säure denken.
Ah, okay.
Und das ist, ich habe es mir angeguckt.
Spritzig und frisch.
Ja, genau. Ja. Also frisch kann von erfrischend kommen und frisch kann ja sozusagen das Alter auch bedingen. Und da gibt es sehr unterschiedliche Ideen. Ja, ja, also okay, wenn ich sage, die Kettenreaktion nach dem Abwurf der Atombombe war noch ganz frisch, dann reden wir über Millisekunden. Ja. Und wenn ich sage, die Erde war noch nach ihrer Entstehung ganz frisch, dann reden wir unter Umständen über Millionen, vielleicht sogar über eine Milliarde Jahre. Also das ist ein sehr, sehr dehnbarer Begriff. Ja. Und bei Wein kann diese Art von Frische, also ich sag mal als Abwesenheit von Tod, sehr unterschiedlich ausgedeutet werden. Der hat ja noch Frische. Das ist das Erste, was mich stört. Also eine Sprache, die um möglichst präzise Formulierung und Eindeutigkeit bemüht ist, kann nicht einen Begriff nehmen, der zwei völlig verschiedene Sachen bedingen kann, nämlich Säure und Alter.
Ja, ja, okay, gut. Ja, ja? Geh ich mit, ja.
In der allgemeinen Sprache haben wir Frisch eigentlich nie mit Säure zu tun, außer dass es das Wort Zitrusfrisch gibt. Ich glaube aber nicht, dass wir das im Duden finden. Das entstammt wahrscheinlich der Marketingabteilung von Dole Bananen oder sonst was. Also das ist eher so ein Kunstwort. Meister Propper Zitrusfrisch, genau. Ja, weil diese Zitrusaromen so eine gewisse Frische ausschlagen. Ja, genau. Daher kommt das. Also von Procter & Gamble oder so.
Genau, sowas.
Das zählt nicht.
Stimmt.
Wir haben also in der Weinwelt eine neue Bedeutung eingefügt. Das könnte man machen, wenn man die alte Bedeutung rausschmeißt, haben wir aber nicht. Wir haben also einfach eine Doppeldeutigkeit. Das ist das Erste, was scheiße ist.
Ja.
Okay. Das Zweite, wir haben jetzt Champagner getrunken und wir haben so viel über Champagner geredet. Liebe Leute, keine Sorge. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Man kann das auch mit anderen, man könnte das auch mit Riesling machen, aber bei Champagner ist es einfach noch etwas präsenter. Wir haben jetzt zum Beispiel beim Pop-Up eine Masterclass gehabt, da hatten wir Krug drin und wir hatten den 168er, glaube ich, Basis 2008 von den
164.
Ist, 164.
Ich glaube 164,
ja. Und der zeigte, wie wir schon öfter mal gesprochen haben, die bei Krug ziemlich verlässlich erscheinende Karamellnote und zwar gar nicht mal so wenig. Und dann besprachen wir diesen Wein und dann hieß es, ja, aber dann kommt ja auch diese schöne Frische. Nein, dann kommt Säure.
Ja.
Dann kommt Säure. Und wenn dieser Wein diese Säure, die er hat, nicht hätte, dann wäre das untrinkbar. Dann wäre das ein Karamellbonbon, bei dem du in einem halben Glas sagst, kann ich jetzt bitte einen Wein trinken.
Okay. Ja.
Das ist einfach viel zu viel. Aber der Wein hat uns allen sehr gut gefallen, inklusive mir. Ist keinerlei Kritik. Der Wein ist super, weil, weiß nicht, 9 Promille Säure oder sowas, ihn auf Spur halten. Sie wirken erfrischend. Das hat aber mit Frische nichts zu tun. Das Fleisch, das ein bisschen stinkt, ist nicht halb frisch, halb vergammelt. Es ist kurz vorm vergammelt sein. Also sagen wir mal, Fleisch, das abhängen kann, fängt ja an, Gerüche zu entwickeln, die nicht so super duper sind, obwohl es noch haltbar ist. Ne? Oder wenn du Rindfleisch frisch aus der Hülle holst oder sowas. Egal, ihr wisst alle, was ich meine. Ich will die Vegetarier nicht vor den Kopf stoßen. Das geht auch mit allen möglichen anderen Lebensmitteln. Halb verdorben gibt es zwar, aber halb verdorben ist nicht eine Mischung aus frisch und verdorben. Hm. Frisch ist dann weg.
Ja, du hast
Frisches am Anfang und dann kommt was anderes.
Okay,
Und es geht sogar noch weiter. Wir haben bei der 96er-Probe haben wir einen Clos du Ménil gehabt, wo jemand sagt, ah, diese Frische. Und jemand anderes sagte, der Wein ist doch tot. Das sind Reste der Aromen, die Flasche war vielleicht noch nicht die beste, das sind Reste der Aromen zusammengehalten von einer irren Säure. Die 96er haben 10 Promille Säure, die haben die auch in 100 Jahren noch. Ja. Ja. Also bloß, dass da noch Säure ist, heißt nicht, dass es frisch ist. Und deswegen ist es so uneindeutig. Und man kann sich nicht mal darauf einigen. Und deswegen gehört das Wort einfach da in der Stelle
nicht, so richtig nicht unbedingt. Ja, verstehe ich.
Das zweite Problem, bei unserer großen Influenza-Inkubation haben wir einen Wein getrunken von Angelo Gaia, 1985, Sori San Lorenzo Barbaresco.
Ja.
Und dieser Wein war
nicht mehr frisch.
Anfänglich, genau, da kam ins Glas. Und auch da kommt noch, das ist doch noch so ganz frisch. Und so, nee, also Barolo natürlich auch wieder eine, sorry, Barolo nicht, Nebbiolo, die Rebsorte mit einer relativ hohen Säure. Dazu auch immer noch einiges an Gerbstoff. Ja, das könnte man vielleicht so als frisch betrachten. Was dieser Wein aber hatte, war etwas, was man bei älteren Rotweinen häufig hat, nämlich eine sehr belegte
Frucht
und total, ja, ein sehr belegtes Gaumengefühl. Das ist so ein bisschen, das erinnert an Pfützenwasser. Ja?
Das
eine schlammige Textur. Und das, da gibt es zwei Möglichkeiten. Eine, das ist immer sehr schade. Das passiert einem ganz selten. Das passiert einem, vor allem haben wir neulich an anderer Stelle bei Insta eine Diskussion drüber geführt. Das passiert einem ganz selten. Dann bei Pinot und auch bei Nebbiolo. Wenn diese Weine reifen, dann polymerisieren die Tannine und die Farbstoffe, die kommen zusammen und man, es bilden sich langerkettige und die fallen dann aus als Depot. Aber es gibt auch Weine, bei denen sich so ein Trub bildet, der so fein ist, dass er fast schwebt. Du hast also eigentlich eher Schwebeteilchen. Du kannst das schon als Textur erschmecken, dass das so ein bisschen körnig ist. Das meine ich mit schlammig. Pfützenwasser hat tatsächlich so einen ganz feinen Sand, der da mit drin ist. Ja. Und wenn du das ganz lange stehen lässt, dann sedimentiert das doch ab. Und dann ist es tatsächlich sinnvoll, solche Weine am Vorabend in das Restaurant zu bringen. Dort werden sie dann in diese Wiegekörbchen gelegt.
Ja, da liegt sich das unten
rein. Ja. Dann wird er sehr vorsichtig hin und her getragen, aufgemacht und ja nur minimal gekippt, wenn eingeschenkt wird. Das ist bei manchen Weinen ist das hilfreich. Ich weiß nicht, ob das bei diesem 85er irgendwas gebracht hätte, ob es diese Art von Trubstoff war.
Ach, das kann sein.
Wahrscheinlich aber eher nicht.
Ich glaube also auch in dem Fall eher
sehr wenige Weine. Aber mit ein bisschen Luft und so weiter wurde er etwas besser.
Frischer?
Genau, das ist, dann wurde genau das. Nein, da war gar nichts Frisches
mit. Nee, das stimmt.
Aber er wurde weniger belegt.
Er wurde weniger belegt, ja. Es sammelte sich ein bisschen und so und ging auf.
Ja. Also wir haben jetzt Frische als Abstand zum Tod, Frische als erfrischendes Element am Gaumen und jetzt haben wir auch noch Frische als Klarheit in der Frucht. Und wenn ihr jetzt an dieser Stelle sagt, warte mal, Botmann, ich lese zuletzt bei dir ganz oft das Wort klar. Genau, das ist eines der Wörter, die als Ersatzwörter mit ranhalten.
Ja, ja.
Klar kann auch doppeldeutig sein. Ein junger Wein kann klar sein und wenn die Säure noch nicht so integriert ist und noch so strahlt und so weiter vielleicht und bei einem alten Wein geht es dann vielleicht um die Klarheit der Frucht. Aber das ist sehr einfach zu sagen, weil man sagt dann eben Klarheit der Frucht.
Ja.
Das ist einfach ein ganz normales Adjektiv, das man an verschiedene Sachen ranhängen kann. Eine frische Frucht, schwierig. Eine knackige Frucht ist auch wieder ganz schön. Also für mich ist sozusagen die höchste Form der Klarheit ist knackig. Dann bleibt es irgendwann klar und dann wird es irgendwann belegt. Und dann wird es irgendwann kompottig. Das können wir, da haben wir genau diese Eindeutigkeit, die wir in der Weinsprache eigentlich haben wollen. Lass die Frische daraus.
Mhm. Kompottig ist dann... Also wenn es dann richtig fett und richtig doll ist und alles so richtig...
Meinst du richtig matschig?
So richtig matschig ist, meinst du?
Okay. So richtig matschig.
Ja, ja, okay.
Also Marmelade hat ja häufig noch so ein paar frische Elemente dran. Ist ja auch mit Zitronensäure angesäuert. Damit ist so ein bisschen... Also natürlich spielt Säure da immer eine Rolle, aber die Wirkung der Säure ist ganz unterschiedlich nach Wein. Manchmal brauchst du dafür 5 Promille, manchmal brauchst du 7. Also ich habe ein Problem mit Frische. Das heißt nicht, dass ich das Wort nicht auch noch verwenden würde. Ich glaube, man sollte Frische dann verwenden, wenn es absolut glasklar ist, was man meint. Und ich glaube, die sinnvollsten Anwendungen für Frische sind im Bereich erfrischend.
Ja, das stimmt, ja.
Wobei man aufpassen muss, also wir haben nämlich das schöne Wort isotonisch, was dann nicht nur Säurefrische, sondern eventuell auch so eine Phenolik und so weiter. Also da haben wir auch ein paar Alternativen. Aber wenn es dann wirklich manchmal nicht anders geht oder wenn man den Unterschied auch darstellen will, dann kann Frische im Bereich erfrischend akzeptabel sein und Frische im Bereich von wirklich, dieser Wein zeigt eine Frische, als wäre er gestern gefüllt. Und also dieses wirkliche Ausbleiben von schon zu erwartenden Sekundär- oder gar Tertiäraromen, wenn du sagst, er ist einfach wie zeitlos.
Ja, okay. Ja,
dann finde ich das noch sinnvoll. Ja, ich will niemandem verbieten, um Himmels Willen. Es geht nur darum, dass ich denke, frisch ist eines dieser Worte, die ganz oft einfach in dem Moment gesagt werden, wo irgendwas Saures auftaucht.
Ja gut, das stimmt. Ja,
führe
ja,
uns nicht in Versuchung. Ja. Unsere tägliche Frische gib uns heute. Es ist so.
Die tägliche Frische gib uns heute. Finde ich gut.
Cheers, was ist das denn zum Wein?
Ich brauche noch einen ganz kleinen Schluck, um das dazu zu sagen.
Ja. So, bitteschön.
Also er wirkt total frisch. Meins, ich musste jetzt einfach.
Ja, klar. Ja.
Er machte mich, als er frisch im Glas war, hat er mich erstmal ein bisschen ratlos gemacht. Weil ich gar nicht richtig wusste, wo ich ihn hinstecken soll.
Mhm.
Das fällt mir auch immer noch ein bisschen schwer.
Wir trinken das auch nicht so oft, sowas.
Es ist weiß.
Ja.
Es ist trocken.
Ja.
Obwohl es so eine, na, es hat so eine Frucht, so eine, also so eine nicht süßliche Frucht, aber es hat so eine,
da ist so eine, da wirkt
fruchtige sowas, Frucht, sowas,
ja, weißt ja, du, da ist so ein bisschen, das wirkt ein bisschen mollig,
ja, süß. Ja, ja, genau.
Ja, ja.
Aber es ist nicht, aber es ist nicht süß, aber es wirkt zumindest, hat so diese Anmutung. Es ist, ich finde nicht, dass es eine große Säure hat, ja. Also so eine richtig doll schiebende Säure,
ja.
Sondern es ist so hinten im Gaumen dann so ein bisschen so eine Zitronensäure.
Mhm.
Ganz im Abgang finde ich, ist sie da. Aber es ist nicht so brachial wie ein Riesling. Also bei weitem nicht. Es fühlt sich nicht so klassischer deutscher Riesling. Den würde ich jetzt, finde ich jetzt nicht. Ich bin mir ganz unsicher, also ich glaube, das hat trotzdem relativ viel Sonne gesehen. Also würde ich schätzen, es kommt aus einer warmen Ecke.
Ja, ich glaube, das kann man noch als warme Ecke bezeichnen, auf jeden Fall. Ja.
Und ich rebsortentechnisch bin ich wirklich, vielleicht liegt es an meiner Schnupfi-Nase und so, bin ich ein bisschen lost. Ich bin nicht so richtig sicher, wo wir da sind. Ja. Ich finde es aber gut.
Ja, ich trinke es ein bisschen öfter als du, deswegen.
Ja, also es ist kein Riesling und kein Chardonnay, oder? Also da sind wir weit weg von.
Das ist richtig, wir sind weit weg von, ja, kann man so sagen. Wobei die Machart versucht, ihn in eine, oder die Machart ihn sehr in eine Richtung bringt. Wir sind in Spanien. Was du als süß empfindest, ist die Vanille. Wir haben hier einen erheblichen Anteil amerikanischer Eiche.
Ah, okay. Neu.
Ja,
okay.
Neu. Aber der Wein lag bis 2014 in dieser Eiche. Das ist 11 Jahre her. Also,
okay.
Deswegen ist das nicht mehr, was aber übrig bleibt, ist die Vanille, die geht nicht weg.
Okay.
Und das macht ihn so, das hat diesen leicht süßen Touch, das hat 0,0 Zucker. Das ist 90% Viura, wir sind also in der Rioja, sonst wird es Macabeo bzw. Macabeo in Frankreich heißen, und 10% Malvasia, das ist die klassische Zusammensetzung weißer Rioja.
Ja.
Und wir sind im Jahr 2011.
Okay. Da haben wir schon mal was viel kräftiger war, also aus 12 aus der Ecke. Das, da finde ich es dann relativ, also dann doch relativ schlank.
Dafür, ja, ne? das ist, finde ich auch. Also der Reihe nach, ja. Das ist gerade erst gekauft, vor 3 Monaten. Das ist eine Reserve.
Hast du mitgebracht?
Nee, ich habe bei einer Veranstaltung der DOCA Rioja, wo die ihr 100-jähriges Jubiläum gefeiert haben, David Schwarzwälder getroffen. Und der hatte uns was eingeschenkt von Bodegas Vinicola Real, diesem Weingut, allerdings in Rot. Und er hatte gesagt, naja, wir machen mal heute in Rot. Und normalerweise nehme ich ja mit dem Weißen, das ist ja irgendwie das Nonplusultra. Und dann bin ich in der Pause zu ihm hingegangen und habe gesagt, David, welcher denn? Und dann sagte er, ja, die Reserva, da kommt demnächst die Elba raus, das ist für mich der beste Weißwein Spaniens.
Okay.
Und ich habe jetzt geguckt, jetzt gibt es 13. Ich habe gestern geguckt, jetzt gibt es 13. Weiß nicht, wo 12 geblieben ist. Keine Ahnung, vielleicht kommt der später. Es war offensichtlich schnell ausverkauft, 9000 Flaschen gibt es davon.
Oh, nicht viel. Okay.
Allerdings hat David ihn halt sehr, sehr gelobt. Und David Schwarzwälder hat ja gerade vom spanischen König den höchsten Verdienstorden für Ausländer verliehen bekommen für seine Verdienste um den spanischen Wein.
Okay.
Gibt es jetzt auch nicht so oft. In der gesamten Welt gibt es nicht so viele Ausländer, die von irgendwelchen Königen irgendwelche. In England gibt es, glaube ich, keinen einzigen. Also, der hat eine gewisse Wirkmacht, auch in der El País, in der spanischen Presse und so weiter. Und wenn der sagt, das ist der beste Weißwein Spaniens in diesem Jahr, dann stützen sich die Leute natürlich drauf. Vor allem, weil das nur 44 Euro kostet.
Und das ist gut. Also.
Das Weingut von Vinicola Real ist erst in den 90ern gegründet und hat dann noch mal 10 Jahre gebraucht, bis sie sich dazu entschieden haben, Weißwein zu machen. Davor haben sie nur Rotwein gemacht. Sie machen auch da eine Reserva. Und ich glaube, da machen sie eine Gran Reserva. Und sie machen Hardcore altmodisch ihren Wein. Das Einzige, was man vielleicht modern nennen könnte, ist, dass sie die Weine abpressen und im Edelstahl sedimentieren lassen und dort dann auch 24 Tage vergären, bevor sie sie dann in Eiche umziehen. Da liegen sie dann 2 Jahre oder so. Dann liegen sie, die Angaben sind da widersprüchlich, aber so, ich habe es mir so zusammengereimt, 15 Monate nochmal im Stahl, um dann nochmal komplett zu sedimentieren, ungefiltert gefüllt zu werden und dann nochmal 8-9 Jahre, bis sie im Verkauf kommen. In den USA hat irgendjemand dem Weingut den Spitznamen Little Tondonia gegeben, weil das ist komplett, bis auf diese kleine Edelstahl am Anfang, ist das komplett das Tondonia-Thema. Und ich habe gesehen, der aktuelle Tondonia-Jahrgang, das ist 14 Reserva, kostet 124 Euro. Übrigens, mit Verlaub, das ist ja dann nicht mehr wert. Ich bin großer Fan.
Für den ganz normalen?
Ja, für den Reserva. Nicht die Grand Reserva. Die Grand Reserva kostet 349.
Ja. Das war doch immer bei 50 Euro, oder? Also bei sich, also
genau. Ich habe noch angenehmerweise ein paar im Keller und deswegen trinke ich das auch ab und zu. Ich habe in diesem Jahr zweimal, also in, jetzt für uns noch dieses Jahr zweimal getrunken, 2,5 und 2,7. Und ehrlich, ich finde das hier sogar ein bisschen besser, weil diese amerikanische Eiche.
Ich wollte gerade sagen, weil es frischer ist.
Nee, im Gegenteil. Es ist weniger frisch. Die Tondonias zerren ein bisschen mehr. Ja. Das ist ein bisschen viel Frische, ja, mit diesem Sherryton und so weiter. Das hier ist ein bisschen weniger Sherryton, ein bisschen weniger Zerren am Gaumen, ein bisschen molliger, aber Leute, wir sind weit davon entfernt, mollig zu sein.
Ja, voll, total weit entfernt, finde ich auch.
Wir sind auch nur bei 13 Alk.
Ja, also wirklich spannend.
Ja.
Braucht wahrscheinlich auch eine ganze Menge Luft und so.
Ich habe den vorsichtshalber gestern aufgemacht und es hat ihm gut gefallen.
9000 Flaschen, krass. Ja, sehr spannend. Trinke ich ja wirklich nicht so oft.
Nee.
Sehr gut. Dankeschön. Ich glaube, das ist ein toller Essensbegleiter. Mm.
Und zwar auch zur Bockwurst. An Heiligabend. Ich habe gestern einen kleinen Schluck Alkohol getrunken. Zur Bockwurst und Kartoffelsalat. Ein halbes Glas von dem.
Das passt dann gut. Bier trinken. Auch sozusagen ein gutes nächstes neues Jahr. Eigentlich trinken wir ja als Abschluss des Jahres heute jetzt noch mal eine Flasche. Und zwar trinken wir, weil gestern Weihnachten war, ein Chateau Neuf de Pape. Sehr wenig zu bekommen, sehr selten. Ich wollte aber Felix da mal eine Freude mit tun, weil das haben wir, glaube ich, noch nie getrunken. Henry Bonnoir, Reserve de Celestine, 2015. Einer der ganz großen Chateau Neuf Winzer, leider 2016 gestorben. Ich bin gespannt. Freue mich da sehr drauf.
Cheers. Frische Nase.
Frische Nase. Ist ja unglaublich. Machen wir mal eine Rückschau des Jahres. Nicht Weinrückschau, das machen die besten Liste machen wir noch später.
Ja.
Die machen wir dann beim nächsten Mal. Aber machen wir mal so eine Rückschau des Jahres. So vielleicht so in zwei Varianten. Machen wir mal Weinrückschau und so eine persönliche Rückschau. Kannst du ja mitmachen, wenn du magst. Fangen wir mit der persönlichen Rückschau an. Wie war dein, also was will ich, also mein Jahr war so leidlich, finde ich. Also jetzt so mal rückwirkend betrachtet, finde ich, gibt schon bessere Jahre. Also
ja,
also es war emotional kacke, ist beruflich okay,
ja,
aber bei Weitem nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Ich bin noch nicht so richtig fein, so, also mit der ganzen Situation. Das ist so, ja, sagen wir also wirklich, also das, was privat bei mir los war, du weißt es ja, das braucht keine Sau. Da muss man sagen, ich finde, je älter man wird, umso weniger braucht man das.
Ich werde auch immer schneller unleidlich, muss ich gestehen. Aber auch mit anderen Menschen. Meine Toleranz
sackt völlig
ab. Und es geht so weit, dass ich wirklich dann auch schon Freunde vergrault habe.
Das ist wirklich, also ich. Das also
insbesondere meine Toleranz mit Bullshit anzuhören. Und das ist Quatsch. Also da bin ich in Diskussion mit meiner Frau, dass ich da wieder ein bisschen toleranter werden muss.
Insgesamt sozusagen mit der. Okay.
Ja.
Ja, das verstehe ich aber. Mir geht es auch so ein bisschen so. Ich versuche mich dann immer bloß noch zu einzufangen und zu sagen, okay, bin ich jetzt denn ganz safe damit, wenn ich das alles Bullshit finde, was die anderen sagen sozusagen, ja, gehe ich aber auch mit, weil ich Selbstreflexion sozusagen dabei, okay, bloß weil ich das jetzt ganz toll Bullshit finde.
Witzigerweise habe ich mir beruflich diese dicke Haut wieder zugelegt schon.
Echt?
Ja, das ist bestimmt anderthalb Jahre her oder sowas, dass du mich da leicht provozieren konntest. Also wir haben jetzt gerade bei der Veranstaltung, die wir hatten, bei Moderation, hast du dann teilweise Leute dazwischen, die totalen Blödsinn reden und was. Und ich sage dann mittlerweile wirklich völlig cool den Leuten, ja, sorry, über die Fähigkeiten verfüge ich leider nicht.
Ja.
Das ist alles, was ich dazu sage. Keinerlei Spitzen oder sonst was. Also ich lasse ihnen dann ihren Glauben, dass sie ihrem kleinen Labor im Mund alles Mögliche erschmecken können. Oder
okay, das mache ich natürlich dann,
weil ich nicht.
Ja, aber da habe ich auch keinen Bock mehr. Also das ist zum Beispiel geil, da habe ich auch gar keinen Bock mehr zu. Das hast du wirklich bei diesen Events, merkst du das stark? Weil da treffen ja so viele Leute aufeinander.
Ja.
Und manche
haben dann echt ihren großen Auftritt.
Ja.
Und mittlerweile Be my guest. Und auch bei Kommentaren etc. Neulich hat mal wieder einer irgendwie groß geschrieben, wie unmöglich das doch wäre, die Aussprache bestimmter Weingüter. Oh Gott, ich meine...
Wer uns hört, weiß es.
Genau, be my guest. Du darfst dir kostenlos diesen Podcast hören. Wenn dich das dann stört, dann stört dich das. Also ich habe da noch nicht mal irgendwie rumgepestet oder das einfach zur Kenntnis genommen.
Und ja, das habe ich auch so ein bisschen an, also diesen ganzen Hassel mit so Beziehungen finde ich auch katastrophal, ehrlicherweise. Das ist so, da finde ich auch, je älter man wird, umso weniger Lust hat man darauf. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin ja jetzt schon sozusagen wieder eine Weile Single quasi, ja. Ich habe auch keinen Bock mehr auf diese komischen Plattformen. Ich habe keinen Bock mehr, mich ständig irgendwo bei irgendjemand zu verkaufen und immer anständig und neu. Und jedes Mal fängst du neu an und sagst, hey, ich bin der coole Sascha, hi. Und ich kann das mit dem Champagner ein bisschen und dem Wein und so wichtig. Ich bin doch cool, oder? Ist ja immer, oh, hast du Bock, mit mir in die Kiste zu springen? Ich wirklich.
Ja, das ist natürlich ein Markt, von dem ich lange weg bin. Ich bin immer noch sehr verliebt in meine Frau und kann da deswegen an vielen Stellen nicht mitreden.
Sei froh, aber wirklich, ich meine total ernst.
Ich bete da immer und fühle mich nicht in Versuchung.
Aber wirklich, sei froh. Ich finde das wirklich, ich habe aber auch keinen Bock quasi, jetzt jammer ich mich, ich habe auch keinen Bock alt zu werden alleine. Ja? Das finde ich ja gruselig, das finde ich total gruselig in jeder Form. Ich finde aber auch total gruselig, in der Zwischenzeit, so das ist ja diese emotionale Ballast vom letzten Jahr, quasi mit jemandem alt zu werden, bei dem die Ruck, also anders, wenn niemand mehr bereit ist, aus seinem schweren Rucksack, den er mitschleppt, was den dann auch, wie sagt man das zu teilen oder mal was wegzulegen oder zu gucken, dass da Sachen zusammenpassen oder man auch mal eine Weile was zusammenträgt oder sowas, ja, sondern jeder nur noch für sich selbst in seiner eigenen Rucksackblase lebt und sagt, nein, ich, ja, dann ist das doch, also ich nehme mich da auch nicht raus, bestimmt bin ich in manchen Punkten auch so, ja, aber ich finde das schon, je älter man wird, umso mehr wird es so, glaube ich, also umso mehr werden die Menschen auch so, dass sie immer nur noch in ihrer eigenen, für sich, aber das hatten wir ja schon letztes Mal, ist, glaube ich, insgesamt so, dass jeder für sich so in seiner eigenen Blase lebt und gerne da wirklich nichts ändern möchte und nicht dran arbeiten möchte, weil das ist ja alles richtig, so wie man das macht und richtig, wie man das sieht und, ja.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen die Zeiten sind. Meine Mutter,
die
ja schon seit einiger Zeit verstorben ist, hat durchaus mit einem nicht negativen Gefühl des Neides auf uns geguckt und gesagt, ihr habt echt viele Sachen sehr viel leichter als wir.
Ja.
Und ich gucke auf die heutige Generation und denke, scheiße, ihr habt es nicht leichter als wir.
Nee, das glaube ich auch nicht. Nee.
Ja, wenn ich
die haben es gerade eher schwerer, finde ich.
Unser Nachbarssohn sucht ein WG-Zimmer. Da wollen die in Berlin für 12 Quadratmeter 600 Euro. Das sind 50 Euro den Quadratmeter.
Das ist aber bescheuert, Alter.
Ist ja aber absoluter Wahnsinn. Und da wohnt einer, also ich kenne so viele Leute zum Beispiel, für die das ein Riesenthema ist, zu Hause zu leben, weil sie sich nicht leisten können. Ich gucke mir die Kindheit meiner Tochter an, bestimmte Dinge, die ich in ihrem Leben hinter mir hatte, die sie noch nicht gemacht hat. Auch Dinge, auf die ich nicht stolz bin und auch Dinge, bei denen ich mit ihr schimpfen würde. Ich muss ja mit ihr gar nicht schimpfen, die gehen ja nicht raus und machen
Blödsinn. Stimmt.
Das haben wir zum Blödsinn gemacht. Ja, also, jetzt das ist nicht alte weiße Männer. Ich meine, es war auch leicht möglich. Heute ist es ja auch nicht mehr leicht möglich, rausgehen und Blödsinn zu machen.
Stimmt, ist nicht mehr so leicht möglich, ja. Und wie willst du rebellieren und so, das stimmt, ja.
Also insofern, ja, nee, ich glaube, dass das auch Aggressionen entwickelt. Aber lass uns den Teil gar nicht so ausführlich machen, weil ich glaube, da haben genügend Leute mit zu kämpfen. Lass uns über den Weinteil, der Weinteil dieses Jahr war.
Wie war es der Weinteil? Also genau.
Der Weinteil dieses Jahr war schräg.
Oder? Schön, dass du sagst. Also in jeder Form schräg. Ich glaube, wir haben exorbitant getrunken.
Und da ist so einiges auch so entzaubert worden.
Ja.
Ja, also was leider wirklich entzaubert worden ist, ist Gaia.
Das mehrfach jetzt, Reife, ja.
Das war teilweise Flaschen mit makelloser Provenienz. Da ging es nicht darum, dass du sagst, falsche Flasche.
Nee.
Nebbiolo reift nicht unbedingt so gut.
Das habe ich auch, das war auch eins meiner Learnings. Das finde ich, Nebbiolo ist jetzt nicht so,
halte dich an Borgogno, wenn du alten Nebbiolo trinken willst. Übrigens ab Weingut, die verkaufen nicht mehr so viel. Ausgesuchte Sachen verkaufen, aber man kann in dem Weingut essen, glaube ich, oder so, und man kann dort vor Ort alte Sachen probieren. Aber es gibt schon viel Nebbiolo, der nicht so gut reift.
Voll. Also da waren wirklich, da hatten wir jetzt zwei oder drei Sachen, also eine große, eine Probe, eine lange.
Ja.
Und nochmal dann ein bisschen, also das war wirklich, Nebbiolo hat sich wirklich, also ich finde so 10 Jahre, wa?
15.
15 vielleicht. 15
und dann so, also die Zehner, die gut entwickelten Zehner waren richtig klasse und haben sicherlich auch noch, also hatten natürlich auch noch Potenzial, oh nee, hatten noch Reserven, aber ich glaube nicht unbedingt noch Potenzial. Und, aber ich war im Piemont zweimal, für mich war das Piemont ein Schlaraffenland, das ist ein Schlaraffenland, in dem es unglaublich gute Weine für ganz kleines Geld gibt. Das werden wir im Jahr 2026 noch öfter mal drüber reden. Ich werde mich da auch noch weiter drum bemühen, weil ich auch den Eindruck habe,
da geht noch was.
Das ist unsere Hörer und meine Leser interessiert.
Hatten wir auch wenig.
Hatten wir bisher ganz wenig.
Hatten wir ganz wenig, das stimmt, finde ich auch.
Und du hast ja darauf bestanden, dass wir ein bisschen häufiger mal deine Lieblingsweingüter von der Rhone trinken.
Ja.
Und die haben einfach so gepunktet.
Oder? Ich freue mich auch. Geil. Ja. Das ist wirklich, die Punkt, ja. Das kann man gar nicht anders sagen. Ich finde, das ist oft so runtergesprochen und dann hast du dieses Zeug, ah ja, ich hatte Neuf oder bla oder sowas, wo du denkst, oh nee, das ist einfach geil.
Ja, und viele, gut, über das Thema Champagner haben wir schon öfter mal gesprochen, da ist vieles entzaubert, aber auch viel Spaß gehabt, aber da habe ich eine neue Einstellung zu gefunden. Es war aber ein fast rieslingfreies Jahr.
Ich habe das gestern schon gesagt und ich habe ein fast rieslingfreies Jahr, original bei mir auch.
Aber da fehlt ein bisschen was, finde ich.
Da aber wirklich extrem rieslingfrei. Ich habe gestern einen Riesling getrunken und das ist das erste Mal, dass ich mich so, also wirklich so doll daran erinnere, dass es quasi eine Flasche war, also ich nicht alleine getrunken, aber dass man so richtig, also mehr als ein Glas Riesling getrunken hat. Ansonsten über das Jahr verteilt kann ich mich wirklich, wir hatten glaube ich gar keinen Riesling im Podcast. Oder?
Flo hat gerade die Statistik gezeigt. Es waren immer noch einige, aber es waren deutlich weniger als im Vorjahr. Und ich glaube, es war meistens mit Flo. Also wir hatten, glaube ich, keinen.
Wir hatten, glaube ich, keinen, glaube ich auch. Also das finde ich, aber das finde ich auch, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ich habe dann überlegt, ob das daran liegt, dass wir dann so ein bisschen, man hat ja sehr viel die Rieslinglager sind voll, Riesling verkauft sich nicht mehr so wahnsinnig gut, gerade im Augenblick. Gehen wir da einfach mit, weil das insgesamt weniger gerade in der Blase ist, oder war unser Geschmack dieses Jahr einfach völlig anders?
Ich glaube, wir haben in diesem Jahr, wir waren so im Auftrag des Herrn unterwegs.
Er hat uns auch nicht in Versuchung geführt.
Genau. Ich habe insgesamt, glaube ich, nur 3 Weine aus meinem Keller eingeschenkt. Es war alles irgendwie Geschichten, die ich erzählen wollte. Und
dann ist es weniger Riesling,
klar. Dann wird es einfach dadurch weniger Riesling. Ich habe bei dem Umzug des Kellers etliche Rieslinge bei mir in die Wohnung geschleppt, wo ich gesagt habe, die gehen gar nicht mehr in den Schrank, die gehen jetzt ins Gästezimmer und werden jetzt ausgetrunken, bevor der Sommer kommt, weil der Schrank auch voll ist. Also es gab einfach, ich dachte, da stehen jetzt so 40 Flaschen oder sowas, das sind fast ausschließlich Rieslinge. Das sind zum Beispiel 18er GGs.
Ja.
Und da trinke ich im Moment tatsächlich auch mal auf dem Dienstagabend einen 18er GG natürlich nicht aus. Hälfte der Flaschen in den Ausguss, ist halt einfach so, weil es lohnt sich nicht, die noch in den Keller zu schleppen.
Okay.
Und im Schrank ist jetzt nicht so viel Platz. Und dann trinke ich zu Hause privat jetzt gerade wieder ein bisschen mehr Riesling. Ich bin auch häufiger mal ganz angetan. Also einige der 18er haben doch ganz gut überlebt, aber viele sind auch wirklich schwierig.
Machen wir eigentlich eine 10 Jahre danach Probe?
Ja, wir wollten eigentlich 15 Mal, die liegt bei mir. Die mussten wir absagen wegen Erkältung etc. Die machen wir bestimmt im Februar oder so.
Das ist sehr schön. Dann finde ich, also für mich ist auch zum Beispiel den Champagner, ich trinke ja wahnsinnig gern Champagner. Ich meine, das macht aber ich habe auch das Gefühl, ich habe genug. Das ist natürlich, aber also ich brauche jetzt erstmal gerade keine großen Verkostungen mehr. Wir machen wieder ein Pop-up, ja, 17. 18. April. Kann man schon mal kurz mit ansagen, 17. 18. April, da kommen wir noch später zu.
Wir machen einen Blindflug live.
Genau, wir proben und sowas. So. Genau.
Ja.
Also der Champagner geht nicht weg, aber ich glaube auch, das reicht sozusagen dann an Champagner. Ich finde auch, dass ich bin gerade sehr gerne rot unterwegs.
Ich auch.
Zum Ende des Jahres. Also es ist Winter, okay, aber nee. Ich glaube, insgesamt habe ich das Gefühl, ich mag das gerade von der Textur und vom Gefühl gerade wieder sehr, sehr gerne mit Rot. Es macht mir viel Freude, ja, einfach zu trinken. Ich finde, wir haben dieses Jahr vielleicht, wie sagt man das, nicht zu wenig Proben gemacht mit guten Rotwein. Vielleicht sollten wir besser konstruierte Proben machen.
Wir haben noch nie wir haben seit deiner Syrah-Probe vor, weiß ich nicht, 6 Jahren,
ja,
du hast keine gescheite Rotweinprobe mehr gemacht, oder?
Ja. Genau.
Ich glaube, keine einzige.
Ja, genau.
Und Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir so, da so unterschiedliche Keller haben. Wir können aus unseren Kellern ohne Probleme Pinot und Rieslingproben zusammenstellen. Ja. Weißburgunder ginge wahrscheinlich auch. Wir könnten wahrscheinlich auch alle ein bisschen Rhone zusammenbringen. Brauchen wir aber nicht, weil du ganz viel davon hast. Aber wenn wir jetzt Syrah Around the World machen wollten oder sowas, wird's eng. Australien hast du, aber wer hat denn jetzt ein bisschen Kalifornien, Südamerika, das Südafrika vor allem? Also wird dann schon schwieriger.
Also da würde ich mich aber freuen, wenn wir trotzdem nächstes Jahr so ein paar schön konstruierte, ordentliche Proben machen, bei denen wir mal wieder ein bisschen was lernen.
Ja.
Ja, also bei denen wir wirklich mal wieder ein bisschen, also finde ich tatsächlich, indem wir so, also bei denen, die nicht nur lernen, dass große Weine groß sind, ja, oder manchmal groß sind oder manchmal nicht groß sind, sondern bei denen wir mal wieder lernen und wirklich ein bisschen Struktur haben und sagen, okay, haben wir mal wieder was Neues. Ja? Ja. Wieder mal was erfahren. Da würde ich mich, also weinmäßig würde ich mich da wirklich drauf freuen, wenn wir das schön zusammenpacken und gut konstruierte Proben bauen. Bin ich ein bisschen lost gewesen dieses Jahr mit.
Ein Key-Learning müsste man vielleicht nochmal anführen, weil es so irre klingt. Und weil ich mir es wünsche, dass unsere Hörer das auch mitnehmen. Wir haben jetzt, ich habe gerade eben erzählt, dass wir Souris San Lorenzo getrunken haben, der nur so mittelmäßig gut war. Das war bei unserem gemeinsamen Gänseessen und da bringt immer jeder ein bisschen Wein mit. Und einer brachte also dann zwei Flaschen mit. Erstmal, die erste Flasche, die er auspackte, war eine Magnum Lermita 1997, auch kein schlechtes Jahr. Und die zweite war eine Magnum Souris San Lorenzo. 85, eigentlich genau. Über drüber ja in Italien, aber wie gesagt, bei Gaia vielleicht auch schon
zu Altland.
Das sind zusammen 5.000 Euro, ungefähr, ja, kommt hin.
Ja.
Und früher hätten wir alle unsere Rucksäcke geholt und unsere Weine wieder eingepackt. Ja. Und heute lassen wir sie einfach da stehen.
Ja.
Und du kannst, wie ich immer so schön sage, deinen linken Hoden drauf verwenden, dass Platz 1 und 2 nicht die beiden Magnums sein werden. Lermita, großartig.
Ja, wirklich großartig.
Ich müsste aber lügen, wenn ich behaupte, ich habe noch nie einen Dofi getrunken, der diese Höhe erreicht hat. War wirklich großartig, aber ich habe auch schon einen Dofi gehabt. Den kleinen Bruder sozusagen, der mir 96 Punkte wert gewesen wäre. Von 100 haben wir bei dem Lermita nicht gesprochen, aber es war schon
ganz groß. Ja, es war ein grandios fast für alle.
Der Gaia wurde nachher so ein bisschen angeboten. Nicht wie Sauerbier, aber schon witzig, auch mal probiert, ist jetzt ein bisschen besser geworden und so. Ja, das erinnert mich auch an bei dem gleichen Event vor 6-7 Jahren hattest du ja auch eine Magnum Hermitage Le Meal von Chapoutier.
La Chapelle
von Jaboulet. Genau. Wo auch irgendwie am Ende das tatsächlich eine der wenigen Flaschen war, wo noch was drin war.
Das stimmt.
Man kann es immer nicht vorhersagen. Es macht Sinn. Im Mümpfer war es, ich habe zwei Weine mitgebracht. Einer, von dem ich mir viel erwartet hatte, ist total abgestunken. Und der andere, bei dem ich unsicher war, hatte mit Luft dann so ein völlig alternatives Spektrum aufgebaut. Es war ein Spanier aus Galizien mit diesen galizischen, wenig eleganten, darüber reden wir noch anderen Mal, mit diesen sehr rustikalen Rebsorten, der wirklich gerockt hat. Und das haben wir 2025, glaube ich, zur Vollendung gebracht, zu sagen, es ist nur Wein.
Ja.
Und die Tatsache, dass das jetzt das 20-fache von dem kostet, was ich hinstelle, oder vielleicht sogar das 60-fache, hat erstmal noch nichts, die Wahrheit nicht
im Glas. Ja, genau. Das stimmt.
Da haben wir uns sehr, und zwar auch mit den Leuten, die die Flaschen auf den Tisch stellen, die so teuer sind. Keiner erwartet da irgendwas. Es ist immer alles nur Neugierde. Und das kann ich jedem Hörer nur wünschen, dass man diesen Dünkel und komplett abwirft und einfach sagt, jeder bringt was mit. Der eine kann sich ein bisschen mehr leisten als der andere und manche noch viel mehr. Und dann gucken wir mal und die Wahrheit liegt im Glas.
Aber schön, dass du es sagst, weil ich finde, das merkte man auch wieder bei dem Pop-Up. Es gibt immer wieder Leute, denen ist Dünkel unglaublich wichtig.
Ja, leider.
Und das ist, ich dachte tatsächlich, das ist mehr weg, weil wir das bei uns wirklich, hast du recht, findet bei uns so gut wie gar nicht mehr statt. Ja?
Nee.
Aber wenn du dann außerhalb unserer eigenen kleinen Blase guckst, dann ist das doch noch ganz schön doll da. So, was sagst du zum
Beispiel? Ja, fantastisch. Ich hätte jetzt gedacht, das ist wieder mal ein Syrah von der Nordrhone wäre meine erste Idee, weil das ist so klar. Und jetzt ist nämlich genau das Thema frisch wäre. Das hat eine unglaubliche Klarheit in der Frucht. Die ist echt knackig. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass der Wein jung ist. Der Wein ist bestimmt schon ein paar Tage alt. Das hat aber wirklich ganz, das hat Lala-Qualitäten für mich. Vielleicht ist es kein Syrah, aber es hat wirklich allerhöchste Qualitäten. Das singt, das tanzt, das hat aber Schokolade, deswegen man vielleicht dann doch wieder an Grenache denken würde, was ja gerne für in diesen Rotweinen für Schokolade zuständig ist. Wir haben aber in meinen Augen auch was Pfeffriges. Also gut, also nach dem Lehrbuch müsste ich jetzt sagen, ist eine Cuvée. Bin ich vielleicht dann auch
bei. Du bist schon richtig. Ja. Du bist schon richtig. Ist Cuvée.
Ja. Genau. Aber die Klarheit, ja, dieses Knackige, ist aber sowas von Granatenstark. Wirklich.
Es ist zum Niederknien.
Zum Niederknien, ja, das stimmt, wirklich. Und das wirklich haben wir lange nicht getrunken, ja, auf dem Niveau. Wirklich das letzte Mal echt bei dem. War das La Landon? Was hatten wir als letzten Nala?
Ich glaube, es war La Landon, ja.
Und zwar den 96er.
Ja.
Und gleichzeitig ist das auch ein bisschen, ist eben nicht auf dieser super eleganten Seite, weil diese Schokolade und so, das ist auch so ein bisschen verrucht und, ja, und dunkel und so und rustikal, ja, natürlich, ja, auf eine gewisse Art. Aber wer da an was Schlechtes denkt, der hat das ganze Thema noch nicht verstanden. Wir reden in einer anderen Folge auch nochmal über diesen Lala und warum ich da meine, dass Eleganz ein total beschissenes Wort
ist. Ja, ist geil, da freue ich mich drauf.
Schöner Wein.
Ja, voll schöner Wein.
Und das kann auch ganz schön alt schon sein. Es kann auch Nullerjahre sein, es kann auch 90er sein. Aber
es sind 10 Jahre. Es ist 15 Jahre.
15.
Okay. 15. Gerade in dem Fenster, wo jetzt gerade schön wird. Weil ja gestern Weihnachten war sozusagen. Ja. Und wir das auch noch nie, also den Winzer hatten wir noch nie, weil man den noch wirklich so selten kriegt.
Nicht, dass es Jean-Louis Scharf ist. Das wäre ja auch puh, Glück gehabt.
Aber ist fast genauso schön. Ist ein Chateauneuf?
Ja.
Und der Winzer ist ein Jahr später gestorben, nachdem, also 2016. Und das ist Henri Bonnoir.
Boah, Reserve Sinister. Ja, unfassbar gut.
Ja,
aber sowas von 100 Punkte ohne Wenn und Aber, ja, wirklich. Und ich habe Schwierigkeiten nach einem, wir haben ja noch nicht mal ein halbes Glas getrunken, weil krank und Vormittag, ja, und extra mit dem Auto gekommen. Aber das kann ich auch nach den paar Schlucken sagen. Das ist einfach so
gut. Ist eine Granate, wa?
Ja.
Das ist wirklich.
Tausend Dank.
Echt, bist du.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.